Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Schwarze Akte. Judith und die Männer. Das ist so eine Sache. Irgendwie scheint sie immer an die Falschen zu geraten. An Typen, die nicht wissen, wo ihre Grenzen sind. Die meinen, über sie, Judith, bestimmen zu können. Ihr eigenes Leben aber selbst überhaupt nicht im Griff haben. Die nie gelernt haben, respektvoll und wertschätzend mit anderen Menschen umzugehen.
Von genau so einem Typen hat sich Judith gerade scheiden lassen. Jetzt ist ihr Leben einfach so viel besser. Für sie steht fest, sie wird nicht noch einmal in eine so miserable Beziehung rutschen. Nein, sollte sie noch einmal jemanden kennenlernen, dann wird sie diesen Mann vorher ganz genau auf den Prüfstand stellen. Und wenn dabei auch nur eine Red Flag auftaucht, dann ist sie weg. Warum ist es nur so schwer, einen liebevollen, zuverlässigen und ehrlichen Partner zu finden, den man guten Gewissens in sein Leben lassen kann? Diese Frage stellt sich Judith auch mit Anfang 40 noch. Dass sie damit auf der Welt nicht allein ist, kann sie nicht wirklich trösten.
Judith ahnt nicht, dass sie kurz davor ist, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Dass sie kurz davor ist, einen Mann kennenzulernen, der alles verkörpert, was ihr wichtig ist. Mit dem sie eine Liebe erleben wird, von der sie immer geträumt hat. Ein Mann, der sie jeden Tag zum Lachen bringt. Der sie verehrt und glücklich macht. Ein Mann, dem sie vertrauen, bei dem sie sich fallen und endlich loslassen kann. Judith und ihr Traumprinz werden heiraten und 14 Jahre lang eine wundervolle Ehe führen. 14 Jahre, in denen sie so glücklich ist wie noch nie in ihrem Leben. Sie ahnt nicht, dass ihr Mann ihr nie die ganze Wahrheit über das erzählt hat, was er abends nach der Arbeit noch so treibt. Alles scheint gut, bis Judith herausfindet, dass ihr Mann einer der gefährlichsten und aktivsten Serienmörder der USA ist.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, eurem Zuhause für True Crime mit Patrick Strobusch und...
Und mit Anne Luckmann. Hallo, schön, dass ihr wieder zuhört heute.
Und ich denke mal, wir werden nachher noch darauf zu sprechen kommen, ob Judith wirklich nichts wusste von dem, was ihr Mann gemacht hat. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, oder?
Ja, genau. Es ist nämlich der 15. Juli 1982. An diesen Tag springen wir jetzt zurück. Werbung. Jetzt geht es um mein, sagen wir mal, zweitliebstes Thema nach True Crime, klar. Es geht um Essen. Unser heutiger Partner hilft uns nämlich dabei, öfter mal frisch selbst zu kochen und gibt mir auch neue Ideen für Rezepte. Selbst welche rauszusuchen, macht mir nämlich überhaupt gar keinen Spaß. Also für mich gibt es wenig, das noch nerviger ist als die Frage, was esse ich denn heute eigentlich? Bei HelloFresh kann ich mich ganz einfach entspannt auf meine Couch setzen und mir dann, wie beim Lieferdienst, aus über 40 Rezepten aussuchen, was ich dann nächste Woche essen möchte. Die frischen Lebensmittel werden dann nach Hause geliefert. Mit unserem Rabattcode FRESHAKTE, alles groß und zusammengeschrieben, könnt ihr auch nochmal ordentlich sparen. Aber dazu gleich mehr.
Ich habe mir jetzt für nächste Woche Honigsinn-Fähnchensalat mit Avocado, Seehecht in Spinatsahnesoße und gebratene Spätzle mit Bacon und Spitzkohl ausgesucht. Bin schon ziemlich gespannt, wie das wird. Was ich beim Aussuchen super hilfreich fand, bei den Gerichten steht immer direkt dabei, was das Besondere ist. Geht besonders schnell, ist vegetarisch, vegan oder mit Fleisch, schmeckt der ganzen Familie, ohne Milchprodukte, wenig Kalorien und so weiter. Dadurch kann man sich schnell genau das aussuchen, was man am liebsten mag oder eben zur nächsten Woche passt.
Ich habe mir zum Beispiel eine tropische Salatbowl mit Süßkartoffeln und Börek mit Hirtenkäse auf Bulgursalat bestellt. Vor allem das letzte Gericht ist eins, auf das ich so ehrlich gesagt gar nicht gekommen wäre, das mal auszuprobieren. Und ich teilweise jetzt auch wenig Bock hätte, ewig Zutaten im Supermarkt zusammenzusuchen. Und bei HelloFresh lernt man eben auch mal schnell was Neues. Salatkombis zum Beispiel oder leckere Dressings. Das kann man ja immer mal wieder machen.
Wenn ihr jetzt Hunger bekommen habt und HelloFresh mal ausprobieren möchtet, nutzt einfach unseren Code FRESHAKTE. Also FRESHAKTE. Alles groß und zusammengeschrieben. Sowohl neue als auch ehemalige Kunden bekommen damit in Deutschland bis zu 120 Euro Rabatt. In Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Außerdem wird die erste Kochbox versandkostenfrei verschickt. Die Links und den Code findet ihr natürlich auch nochmal über die Shownotes.
Und schreibt uns gerne mal bei Instagram, was ihr euch Leckeres gekocht habt. Das finde ich immer sehr spannend und natürlich auch für meine Inspiration. Unser heutiger Partner sorgt dafür, dass wir immer gut riechen. Und zwar mit natürlichen Inhaltsstoffen und super nachhaltig. Denn unser Partner Wild hat dem Einwegplastik im Badezimmer den Kampf angesagt. Bei Wild bekommt ihr nämlich für euer Deo und euer Duschgel wiederverwendbare Behälter aus Aluminium. Ihr müsst also nicht jedes Mal neue Plastikpackungen kaufen, sondern bekommt bei Wild kompostierbare Nachfüllpackungen aus Bambus. Jedes Nachfüllen spart 30 Gramm Einwegplastik und so hat Wild schon über 200 Tonnen davon vor der Mülldeponie bewahrt.
Ich habe mir die Cases für Deo und Duschgel in der Farbe Aqua bestellt, also in einem sehr schicken Türkis, damit es extra gut zu meinem Bad passt. Das Deo-Case habe ich dann mit dem Duft Thunderstorm gefüllt und beim Duschgel habe ich mich für Fresh Cotton and Sea Salt entschieden. Das ging ziemlich einfach und es riecht wirklich gut und ich hatte noch nie ein Duschgel, das so krass geschäumt hat. Bisher hatte ich ja auch immer irgendwie so 3-in-1-Shampoos. Also von mir eine absolute Empfehlung.
Meine Cases sind lila und Salbei geworden und ich habe mal ein paar Düfte durchprobiert und ich muss wirklich sagen, mein absoluter Favorite beim Deo ist die Duftsorte Pink Grapefruit und Lime. Also ohne Scheiß, das riecht wirklich so gut, dass ich das auf jeden Fall nachbestellen werde. Apropos, nachbestellen kann man die Nachfüllpackung entweder ganz individuell, so wie man es eben gerade braucht, oder für die Faulen unter uns kann man sich die auch im Abo zuschicken lassen. Probiert Wild also unbedingt mal aus. Ich zumindest bin richtig Fan geworden.
Same. Und mit dem Code SCHWARZEAKTE20, alles groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr noch 20% Rabatt auf eure Bestellung. Den Code und den Link findet ihr auch über die Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank Wild für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
Wir befinden uns im Nordwesten der USA, genauer gesagt in Seattle. Die Stadt gilt als wichtiges kulturelles und wirtschaftliches Zentrum im US-Bundesstaat Washington und zählt durch ihre Nähe zur Natur als eine der beliebtesten Städte im ganzen Land. Denn Seattle ist bunt und international. Und zu Beginn der 80er Jahre ist Seattle Schauplatz einer Mordserie, wie sie die Welt selten erlebt hat. Unweit der Stadt fließt der Green River, der sich über 100 Kilometer lang durch den Bundesstaat Washington und mehrere südliche Vororte von Seattle schlängelt und als beliebter Ort zum Fischen gilt. Lachse und weitere Fischarten kommen regelmäßig zum Laichen hierher und im Sommer eignet sich der Fluss zudem gut zum Floßfahren. Viele Menschen aus und um Seattle verbringen hier gerne ein paar Stunden in ihrer freien Zeit.
An diesem 15. Juli 1982 spielen gerade zwei Kinder am Green River, als sie eine grausame Entdeckung machen. Im Fluss schwimmt die blasse, starre Leiche einer toten Frau. Vollkommen geschockt holen sie einen Erwachsenen zur Hilfe. Und so kommt es, dass die Polizei an diesem Tag den leblosen Körper der 16-jährigen Wendy aus dem Fluss birgt. Wendy wurde erwürgt, vermutlich mit Hilfe ihrer Jeans. Die ist nämlich um ihren Hals geschlungen.
Wendy ist die erste von mehreren Frauenleichen, die von da an in der Nähe des Green Rivers auftauchen. Dazu gehört die 15-jährige Lorianne, die von zu Hause weggelaufen ist und nie wieder gesehen wurde. Oder die 28-jährige Rebecca, die erst 2 Jahre nach ihrem Verschwinden als vermisst gemeldet wurde. Oder die 14-jährige Wendy, deren Bein von einem Hund gefunden wird und die als jüngstes Opfer dieser Mordserie gilt.
Jemand scheint hier wie im Rausch Frauen zu ermorden. Über Monate und Jahre lebt dieser Unbekannte seine Tötungswut aus. Er bewegt sich leise und schnell wie der Wind und hinterlässt eine Spur der Trauer und blinden Angst. Alle in der Umgebung fragen sich, wer wird die Nächste sein? Wird es meine Schwester treffen? Oder meine Tochter? Wird der Mörder meine Freundin töten oder meine Mutter? Wer ist dieser Mann, dem die Zeitungen schon bald den Green River Killer taufen?
Am 16. August 1982, also ein guter Monat nach der Entdeckung der ersten Leiche, da richtet die Polizei die größte Taskforce seit den Ted Bundy-Ermittlungen ein. Bestimmt haben viele von euch schon mal von Ted Bundy gehört, also wahrscheinlich sogar alle. Der hat in den 70er Jahren mindestens 30 Mädchen und junge Frauen getötet und konnte schließlich nach mehreren Fluchtversuchen 1978 aber final festgenommen und verurteilt werden. Das heißt, dass zwischen diesen beiden Serienmördern in den USA gerade mal 4 Jahre Ruhe war.
Ted Bundy steckt dem FBI und allen beteiligten Ermittlungsinstanzen also noch tief in den Knochen, als nun wieder eine Taskforce ins Leben gerufen werden muss. Der Green River Killer ist außer Kontrolle. 5 ermordete Frauen sind innerhalb dieses einen Monats gefunden worden. Alle erwürgt, alle in der Nähe des Flusses. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis eine neue Leiche auftaucht. Die Öffentlichkeit versucht, das Team so gut es geht zu unterstützen. Eine Flut an Anrufen mit möglichen Hinweisen und Vermisstenmeldungen erreicht das Polizeigebäude. Es melden sich allerdings so viele besorgte Menschen, dass man unmöglich jeder potenziellen Spur nachgehen kann.
Während viele von Ted Bundys Opfern Frauen mit langen braunen Haaren und Mittelscheitel waren, sucht man beim Green River Killer vergeblich nach solch einem Schema. Die Frauen, die er tötet, die könnten unterschiedlicher nicht aussehen. Sie sind weiß, schwarz, hispanisch, manche klein, manche groß, manche mit hellen oder dunklen, mit kurzen oder langen Haaren, mit Locken oder glatten Haaren. Doch all diese verschiedenen Frauen haben etwas gemeinsam. Sie leben alle am Rande der Gesellschaft.
Viele von ihnen haben vor ihrem Tod als Prostituierte gearbeitet, sind drogenabhängig oder von zu Hause weggelaufen. Es handelt sich allem Anschein nach also um Frauen, die nicht jeden Abend daheim zum Essen erwartet werden, vermutlich also Frauen, die auch nicht so schnell als vermisst gemeldet werden. Das scheint also das Kriterium zu sein, nach dem der Mörder seine Opfer aussucht. Sobald er sie in seine Gewalt gebracht hat, tötet er seine Opfer nicht nur, sondern vergewaltigt sie auch. Diese sexuelle Komponente ist ein wesentlicher Bestandteil seines Vorgehens. Das ergeben die Autopsien der gefundenen Leichen. Bei einigen konnten sogar noch Spermareste gesichert werden, weswegen auch von einem Mann als Täter ausgegangen wurde.
Ja, und bevor ihr jetzt denkt, aha, da gibt's also Spermaproben des Täters, dann kann man jetzt ja auch eine DNA-Analyse machen. Dann wäre man ja schon ein ganzes Stück schlauer. Ja, dann können wir an der Stelle sagen, jein. Wir haben es ja schon öfter mal im Podcast erzählt, dass zu Beginn der 80er Jahre die DNA-Forschung jetzt noch nicht so weit war und dass die Technik, wie wir sie heute kennen, ganz selbstverständlich in der Forensik angewandt wird. Gleichzeitig wird das Thema DNA aber noch eine große Rolle in diesem Fall spielen, aber eben noch nicht jetzt. Daher wird dem Sperma zu diesem Zeitpunkt noch keine große Bedeutung beigemessen.
Was man allerdings macht, ist mögliches Beweismaterial von den Leichenfundorten einzusammeln und einen Großteil davon zur Analyse an die Kollegen von der Forensik zu geben, in der Hoffnung, dass die etwas finden. Dazu gehört natürlich auch die Kleidung der Opfer. Viele waren komplett nackt. Bei einigen konnte man aber auch noch Kleidungsstücke sicherstellen. So wie bei Wendy, der 16-Jährigen, die man mit einer Jeans um den Hals gefunden hat.
Tatsächlich gibt es auf dieser Jeans und einigen anderen Kleidungsstücken auch etwas zu finden, nämlich winzig kleine Farbpartikel. Doch die sind so mikroskopisch klein, dass sie zunächst gar nicht beachtet werden. Und das nicht aus Unwissenheit oder Ungenauigkeit, sondern aus Kapazitätsgründen. Es ist nämlich so, dass es durch die Vielzahl der Leichen einfach auch richtig viele Beweismittel gibt, die untersucht werden müssen. Und dazu kommt, dass das Labor nicht nur an dem Green River-Fall arbeiten kann, sondern dass auch von anderen Kriminalfällen zahlreiche mögliche Beweise zur Analyse ins Labor geschickt werden.
Das alles plus Personalmangel führt also dazu, dass die Kriminaltechniker sich gut überlegen müssen, wie sie ihre Ressourcen einsetzen. Man entscheidet sich also dafür, sich auf das zu konzentrieren, was üblicherweise die meisten Ergebnisse verspricht: die Analyse von Haaren und Fasern. Tausende einzelne Haare und Fasern werden also sortiert, analysiert und verglichen, während kleinere Partikel und Staub außer Acht gelassen werden. Obwohl das wichtige Erkenntnisse über den Green River Killer hätte bringen können.
Doch das kann zu diesem Zeitpunkt niemand wissen oder auch nur ahnen. Wir werden also an einem späteren Zeitpunkt noch einmal auf diese Farbpartikel zu sprechen kommen. Fassen wir den Status quo bis da noch mal kurz zusammen. Ein unbekannter Mörder vergewaltigt und tötet Frauen, die verwundbar sind und am Rand der Gesellschaft leben, und versteckt ihre Leichen im und um den Green River. Um den Fluss herum ist die Gegend recht bewaldet. Das heißt, einige Leichen liegen auch tief im Unterholz versteckt.
Doch wie gewinnt er das Vertrauen dieser Frauen? Faye Brooks ist eine Ermittlerin der Taskforce und stellt sich diese zentrale Frage immer wieder. Sie denkt, dass der Mörder ein Zuhälter sein könnte, der auf dem Straßenstrich unterwegs ist. Das würde zumindest erklären, wie er seine Opfer an abgelegene Orte schafft. Sie steigen einfach zu ihm ins Auto, da sie ihm ihre Dienste anbieten wollen. Es gibt so einige Männer, die regelmäßig den Strich besuchen, und als Faye die Menschen vor Ort befragt, erhält sie sogar einige Personenbeschreibungen von Stammfreiern.
Doch Geld hin oder her, die Frauen würden nicht einfach zu jedem beliebigen Typen ins Auto steigen. Der Freier muss schon vertrauenserweckend aussehen und auch irgendwie gepflegt. Sonst würde er nicht bei so vielen Frauen Erfolg haben. Vielleicht ist der Green River Killer ja echt ein Typ wie Ted Bundy, der als attraktiv bewertet wird und eine sehr liebe, sanfte Seite hat, die viele Frauen anziehend finden. Und Ted Bundy ist echt ein Phänomen. Selbst als ihm wegen der Morde der Prozess gemacht wurde, da haben sich einige seiner, wir nennen sie jetzt mal Groupies, vor Gericht versammelt, gekleidet und frisiert wie seine Opfer, um ihm so ihre Bewunderung zu zeigen.
Selbst als verurteilter Mörder soll Bundy noch aus aller Welt Briefe mit Heiratsanträgen bekommen haben. Etwas an ihm muss also diesen Personenkult ausgelöst haben. Und vielleicht ist es beim Green River Killer ja ähnlich. Wobei dieser Charme nicht ganz zu dem typischen Profil eines Serienmörders passt. Wie in einer ZDF-Dokumentation über den Fall beschrieben wird, ist der typische Serienmörder eher ein Einzelgänger, lebt sozial isoliert und ist nicht verheiratet. Üblicherweise stammt er aus einem kaputten Elternhaus und hat schon früh damit begonnen, Tiere zu quälen und zu töten. Sollte man also eher nach so einem typischen Profil Ausschau halten?
Man weiß zu diesem Zeitpunkt echt noch erschreckend wenig über den Mann, der anscheinend mit solcher Leichtigkeit Frauen ermordet. In der ZDF-Doku wird das Problem ganz gut auf den Punkt gebracht. Die Herausforderung in dem Fall ist einfach, dass es viel zu viele Männer gibt, die Frauen schlecht behandeln. Demnach gibt es auch viel zu viele Verdächtige. Damit sind ja nicht nur die Zuhälter gemeint, die grob mit Sexarbeiterinnen umgehen. Auch innerfamiliär gibt es Gewalt an Frauen in den unterschiedlichsten Formen. Warum sind dann einige der getöteten Frauen überhaupt von zu Hause weggelaufen? Wie kommt es, dass viele der Opfer in der Prostitution oder der Drogensucht gelandet sind?
Worauf soll man die Ermittlungen also fokussieren? Das ist die große Frage. Dazu kommt, dass gefühlt alle paar Tage neue Leichen gefunden werden und dass das Bergen und die Identifikation der Opfer enorm viel Zeit kosten. So viel Zeit, dass die Taskforce sich kaum mit möglichen Verdächtigen beschäftigen kann. Die Leichenfunde haben immer Prio und überfordern die Kapazität des Teams. Also wird aufgestockt. Mehr Personal wird dazugeholt und bald besteht die Taskforce aus 40 Leuten. Dazu ist auch das FBI an Bord. Doch obwohl mit aller Kraft ermittelt wird, schafft es der Täter weiterhin, unerkannt zu bleiben.
Und das ist echt ein kleines Wunder, denn nicht nur die Polizei, sondern auch die gesamte Öffentlichkeit ist hochalarmiert und hält nach dem Mann Ausschau. Ein Rätsel ist auch, wie er es denn überhaupt schafft, die Leichen am Green River zu deponieren. Der Fluss wird ja echt gut frequentiert und nicht ein Fischer hat den Mörder jemals dabei beobachtet, wie er eine Leiche dort ablegt. In den nächsten Monaten erlebt Seattle einen wahren Albtraum und die Zahl der Opfer steigt stetig. Alle bis auf zwei Opfer werden in der Nähe von Seattle gefunden, die anderen zwei in Oregon, ungefähr 7 Autostunden weiter südlich. Haben diese Opfer vielleicht gar nichts mit dem Fall zu tun? Oder ist es ein Versuch des Mörders, die Ermittelnden zu verwirren?
Apropos Verwirrung. 1983 wird am Muttertag die Leiche von Carol Ann gefunden, Mutter einer 5-jährigen Tochter. Sie hat bis zu ihrem Tod als Kellnerin gearbeitet. Ihre Leiche entdeckt man im Wald seltsam hergerichtet. Über ihren Kopf wurde ein Sack gezogen, auf ihrer Brust liegen 2 Forellen, auf ihrem Bauch eine leere Weinflasche und auf den Händen einige Würstchen. Nie zuvor hat der Mörder eine der Leichen so inszeniert. Das Ermittlungsteam sieht das ganz klar als Versuch zu verwirren und abzulenken. Carol Ann wurde ebenso wie alle anderen vergewaltigt und erwürgt.
Einen knappen Monat zuvor, also im April 1983, verschwindet die Prostituierte Marie. Ihr Freund, ein Zuhälter, beobachtet, wie sie zu einem Mann ins Auto steigt. Ein Pickup-Truck, den der Freund jederzeit wiedererkennen würde. Als Marie nicht wiederkommt, da fährt er durch die Straßen, entdeckt den Pickup dann auch tatsächlich vor einem Haus und alarmiert die Polizei. 4 Tage nach dem Verschwinden von Marie klopft die Polizei bei diesem Pickup-Besitzer an die Tür und befragt ihn zu Marie. Sein Name ist Gary und er ist der Polizei bereits bekannt. Und zwar wegen Gewalt gegenüber Prostituierten und Anstiftungen zu Straftaten. Dazu kommt, dass Gary genau zu einer der Personenbeschreibungen passt, die Detective Fay bei ihrer Befragung auf dem Straßenstrich erhalten hat.
Gary gibt zwar zu, immer mal wieder die Dienste von Prostituierten auf der Straße in Anspruch zu nehmen, aber er kann glaubhaft machen, dass er nichts über das Verschwinden von Marie weiß. Die Spur verläuft also ins Leere und die Ermittlungen gehen weiter. Doch es wird nicht das letzte Mal sein, dass die Taskforce bei ihren Ermittlungen über Gary stolpert. Denn 1984, also ein knappes Jahr nach dem Verschwinden von Marie, meldet sich eine junge Frau namens Rebecca bei der Polizei. Sie arbeitet als Telefonverkäuferin und verdient sich durch gelegentliche Prostitution ein bisschen was dazu. Rebecca berichtet von einem Vorfall, der sich 2 Jahre zuvor zugetragen hat. Also im November 1982, als die Mordserie quasi gerade erst begonnen hat.
Rebecca hat an diesem Novembertag einem Freier Oralverkehr angeboten und ist mit ihm dafür in ein Waldstück gefahren. Doch während sie vor ihm kniet und ihn befriedigt, beginnt er plötzlich, sie zu würgen. Rebecca gelingt es jedoch, sich aus dem Griff zu befreien und zum nächsten Haus zu rennen. In der ZDF-Doku ist es so dargestellt, als würde sie dem Mann einmal kräftig in den Intimbereich boxen, woraufhin er sich vor Schmerzen krümmt und sie entkommen kann. Aus Angst, für ihre Prostitution verurteilt und stigmatisiert zu werden, ist Rebecca in all der Zeit nicht zur Polizei gegangen. Sie ist sich außerdem sicher, dass man ihr gar nicht glauben würde. Denn wer glaubt schon einer Prostituierten? So ihre Angst.
Doch jetzt, fast 2 Jahre später, meldet Rebecca den Mordversuch. Vermutlich hat sie die Ahnung, dass ihre Geschichte für die Suche nach dem Green River Killer doch gar nicht so unwesentlich ist, wie sie zunächst geglaubt hat. Vielleicht hat sie gespürt, dass es sich lohnt, ihren Mut zusammenzunehmen und bei der Aufklärung der Frauenmorde zu helfen. Sie weiß auch noch sehr genau, wie der Mann aussah. Nämlich genauso wie Gary. Zu Rebeccas Aussage kommt noch dazu, dass Gary mit einer der Frauen gesehen wurde, die man später erwürgt aufgefunden hat. Es deutet also ziemlich viel darauf hin, dass er bei der ersten Befragung wohl doch nicht die ganze Wahrheit erzählt hat.
Man bittet Gary also zum Lügendetektortest. Er stimmt auch bereitwillig zu, sich dem Test zu unterziehen und bleibt bei der Befragung vollkommen ruhig, denn er habe, wie er selbst sagt, ja nichts zu verbergen. Und tatsächlich, er besteht den Test. Und das ist echt hochinteressant, denn ihr könnt euch schon denken, dass der Verdacht auf Gary nicht ohne Grund gefallen ist. Denn Gary ist der Green River Killer. Aber er schafft es irgendwie, das vor der Polizei zu verbergen. Er ist bei der ersten Polizeibefragung davongekommen, als man ihn wegen Marie befragt hat, und wird es auch ein zweites Mal schaffen.
Man stellt ihm bei dem Test zum Beispiel diese Fragen.
Gary, du hast alle Fragen in diesem Test gehört. Gibt es welche, bei denen du lügen wirst?
Nein.
Bezüglich der Todesfälle von Prostituierten, hast du der Polizei die vollständige Wahrheit darüber gesagt?
Ja.
Hast du jemals den Tod einer Prostituierten verursacht?
Nein.
Hast du vor deinem 30. Lebensjahr jemals jemanden ohne Provokation körperlich verletzt?
Nein.
Kennst du jemanden, der eine Prostituierte getötet hat?
Nein. Bei keiner einzigen Frage zeigt der Test eine Lüge an. Und deshalb lässt die Polizei den Green River Killer gehen und konzentriert sich auf weitere Verdächtige. Gary hingegen fühlt sich immer sicherer und überlegener. 2 Jahre lang, zwischen 1982 und 1984, ist er besonders aktiv. Anfang Dezember 1984 liegt die vermutete Opferzahl bei 42. 1985 wird es dann plötzlich ruhiger um den Green River Killer. In der Öffentlichkeit gehen einige davon aus, dass er vielleicht festgenommen worden ist. Andere vermuten, dass er vielleicht sogar gestorben ist. Die Wahrheit aber sieht ganz anders aus, denn Gary hat sich verliebt.
Und zwar in Judith. Die kennt ihr ja schon aus dem Intro. Die beiden lernen sich in einer Selbsthilfegruppe für alleinerziehende Eltern kennen und haben direkt auch einen guten Draht zueinander. Und so wird schnell aus Freundschaft Liebe, und zwar keine gefakte, sondern echte, ehrliche Liebe von beiden Seiten. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen, um ein bisschen über Garys Hintergrund zu sprechen. Denn ihr wundert euch bestimmt, wie es denn sein kann, dass Gary zu einer Selbsthilfegruppe für Alleinerziehende geht. Der Grund ist natürlich ganz einfach, denn er hat ein Kind. Aber lasst uns seine Biografie jetzt Stück für Stück durchgehen. Dann wird auch klarer, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben.
Gary wird 1949 in Salt Lake City geboren, der Hauptstadt des amerikanischen Bundesstaates Utah. Er wächst mit zwei Brüdern auf, der eine älter, der andere jünger. Er ist also das Sandwich-Kind. Wenn ihr unsere 200. Folge mit den besten Freundinnen gehört habt, wisst ihr, welche typischen Eigenschaften dieses Geschwisterkind hat. Sein Vater Thomas arbeitet als Busfahrer. Er gilt als streng und legt viel Wert auf Disziplin. Die Mutter Rita ist Verkäuferin und ist ähnlich wie ihr Mann sehr dominant und stark. Die drei Jungs haben also schon früh gelernt zu gehorchen und zu funktionieren. Wegen einer Lese- und Lernschwäche hat Gary Probleme in der Schule. Er kommt nicht so richtig hinterher, was an seinem Selbstwertgefühl nagt. Ständig hat er das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Seine Eltern denken sogar darüber nach, ihn auf eine Förderschule zu stecken, was allerdings so gar nicht in Garys Sinn ist.
Zu Hause hat Gary noch ein ganz anderes Problem, denn er nässt nachts noch häufig in sein Bett ein, was ihm natürlich total unangenehm und peinlich ist. Aber er kriegt es einfach nicht in den Griff, selbst im Teenageralter noch nicht. Immer, wenn sein Laken mal wieder nass ist, dann zerrt seine Mutter ihn aus dem Bett und wäscht ihn in der Badewanne. Sie ist wütend, müde und total genervt, dass sie extra deswegen aufstehen muss. Er ist peinlich berührt und fühlt sich beschämt und erniedrigt. Besonders auch deshalb, weil er sich nicht selbst waschen darf, sondern weil seine Mutter das für ihn übernimmt. Jedes Mal in der Wanne wäscht sie auch, und das ist ein wichtiges Detail, Garys Genitalien.
Rita, also die Mutter, ist eine Frau, die sich gerne schick anzieht und bei der Rock auch gerne mal etwas kürzer sein darf oder der Ausschnitt etwas größer. Bei den nächtlichen Badewannenaktionen trägt sie meistens einen Bademantel, der sich manchmal öffnet, wenn sie sich über ihren Sohn beugt. Dabei erhascht Gary immer einen Blick auf ihre volle Brust und fühlt sich davon erregt, verstärkt durch ihre Berührung seiner Genitalien. Das Bettnässen und die nachfolgenden Waschaktionen führen also nicht nur dazu, dass Garys Selbstwertgefühl noch weiter in den Keller rutscht, sondern auch dazu, dass er seine Mutter sexuell immer anziehender findet.
Er entwickelt Fantasien, wie es wohl wäre, mit ihr zu schlafen, weiß aber gleichzeitig, dass sowas grundfalsch ist. Er stellt sich aber nicht nur Geschlechtsverkehr mit ihr vor, sondern gleichzeitig auch, wie es wohl wäre, auf seine Mutter einzustechen. Das unangemessene und übergriffige Verhalten seiner Mutter bewirkt also, dass ihr Sohn Tötungsfantasien entwickelt gegenüber Menschen, die ihm Unrecht tun, an erster Stelle gegenüber ihr selbst. Einige Experten glauben, dass Garys spätere Mordserie auch als verlagerter Muttermord verstanden werden kann und dass er mit den Frauenmorden unbewusst seine Mutter immer und immer wieder tötet, obwohl er ihr selbst nie was antut. Trotz allem legt Gary auch als Erwachsener noch großen Wert darauf, von seinen beiden Eltern geliebt und respektiert zu werden.
Als Gary 16 Jahre alt ist, setzt er seine Fantasie in die Realität um. Er überredet einen 8-jährigen Jungen, den er überhaupt nicht kennt, zum Spielen und lockt ihn in den Wald. Dort sticht er mit einem Messer auf ihn ein. Der kleine Junge überlebt, aber nur gerade so. Seine Leber wird bei dem Angriff verletzt. Da der Junge Gary nicht kennt, kann er ihn auch nicht identifizieren und Gary kommt ungestraft davon, während die Familie des Jungen mit dem 8-jährigen in einen anderen Bundesstaat zieht. Gary wollte einfach wissen, wie es sich anfühlt, andere Menschen zu verletzen. Bisher hat er sich nämlich immer nur an Tieren ausprobiert. Einmal hat er eine Katze in eine Kühltruhe gesperrt, den Deckel geschlossen und gemessen, wie lange es dauert, bis die Katze stirbt. Ihm gefällt dieses Gefühl der Macht und Überlegenheit. Endlich ist er mal nicht der Schwächere oder der Dümmere. Endlich wird er mal nicht belächelt oder bemitleidet. Im Gegenteil, er hat die komplette Kontrolle.
Nach dem Vorfall mit dem Jungen beginnt Gary heimlich, Frauen in seiner Nachbarschaft zu belästigen, die zuvor seine Avancen abgewiesen haben. Er rächt sich also an denen, die ihm in seinen Augen Unrecht angetan haben. Nach außen hin wahrt er den Anschein der Normalität, denn er gibt sich als der Gary von immer aus, obwohl er parallel seinen dunklen Fantasien nachgeht. Eigentlich kann man schon ab diesem Zeitpunkt von einem Gary sprechen, der zwei Leben lebt, denn er hat einmal ein normales, umgängliches Ich, in dem er sein anderes, gewalttätiges Ich komplett verdrängen kann. Das ist auch der Grund, warum er es schafft, als Erwachsener den Lügendetektortest zu überlisten. Er rückt sein anderes Ich in seinem Kopf so weit in den Hintergrund, dass es in dem Moment nicht mehr Teil seiner Realität ist.
1969, mit 20 Jahren, schließt Gary die Highschool ab. 2 Jahre später als seine Klassenkameraden. Schuld daran ist die Lernschwäche. Aber der Abschluss ist in der Tasche. Und das ist, was zählt. Gary geht zur US Navy und wird während des Vietnamkriegs an die Front gerufen. Dort, also in Vietnam, kommt er zum ersten Mal in Kontakt mit Prostituierten. Wenn nicht gekämpft wird, dann vertreiben sich die Männer eben mit anderen Dingen ihre Zeit. 2-mal wird Gary dabei mit Tripper angesteckt, einer sexuell übertragbaren Geschlechtskrankheit.
Und das macht ihn wütend und steigert seine Abneigung gegenüber Frauen und insbesondere gegen Prostituierte noch mehr. Dabei hat er sowieso schon kein gutes Bild von Sexarbeiterinnen. Sein Vater, der ja als Busfahrer arbeitet, hat zu Hause häufig über die Frauen gelästert, die ihm auf seiner Strecke ständig im Weg stünden, sodass er nicht weiterfahren könne.
1 Jahr nach seinem Schulabschluss heiratet Gary seine Highschool-Freundin Claudia. Doch ihre Ehe ist nicht von langer Dauer. Während er mal wieder in Vietnam an der Front kämpfen muss, hat sie zu Hause eine Affäre. Als Gary davon erfährt, ist er außer sich vor Wut. Sie beendet die Beziehung kurzerhand per Abschiedsbrief.
Wiederum 1 Jahr später, also 1971, beendet Gary seine Zeit bei der US Navy. Er wird ehrenhaft und im guten Einvernehmen aus dem Dienst entlassen und kehrt nach Seattle zurück, sucht sich dort einen Job als LKW-Lackierer. Und den behält er auch. Er mag es, mit der Sprühfarbe zu arbeiten und stellt sich dabei sogar recht geschickt an. Schon bald ist er auf der Arbeit als gewissenhafter, verlässlicher und vor allem professioneller Lackierer bekannt und geschätzt. Und kurze Side Note hier, wir hatten ja vorhin kurz schon mal über mikroskopisch kleine Farbpartikel gesprochen, die in dem Fall noch sehr, sehr wichtig werden, denn die haben genau hier ihren Ursprung.
1973, da ist Gary 24 Jahre alt, heiratet er zum 2. Mal. 8 Jahre hält die Ehe mit Marsha und sie endet aus vielerlei Gründen. Einer dieser Gründe ist, dass Gary und Marsha sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie sie ihr Liebesleben gestalten wollen. Gary will am liebsten 2 bis 3 Mal am Tag und das am besten im Freien. Er ist regelrecht sexsüchtig und das ist Marsha einfach zu viel. Hier bekommt man also schon eine düstere Vorahnung davon, welche große Rolle Sex bei seinen späteren Morden spielen wird.
Ein anderer Grund, warum die Ehe zum Scheitern verurteilt ist, ist Garys Mutter. Angeblich will Rita immer das letzte Wort in der Beziehung ihres Sohnes haben. Sie will das Leben ihres Sohnes bestimmen und kontrollieren, einschließlich der gemeinsamen Finanzen von Gary und Marsha. Und das ist der Punkt, an dem Marsha dann irgendwann sagt, mir reicht's. Es gab ja schon so genug Streit und Spannungen zwischen dem Ehepaar, da muss jetzt nicht auch noch die Schwiegermutter reingrätschen.
Das Ding ist nur, dass Gary und Marsha ein gemeinsames Kind haben, Matthew, der 2 Jahre nach der Hochzeit geboren wurde. Das Kind lebt nach der Trennung bei der Mutter, die auch das alleinige Sorgerecht für ihn bekommt. Trotzdem hat Matthew immer wieder Kontakt zum Vater. Wie in der ZDF-Doku zu dem Fall berichtet wird, soll Gary seinen Sohn einmal sogar im Auto dabei haben, während er eine Prostituierte aufgabelt. Matthew ist da gerade mal 7 Jahre alt.
Gary lässt seinen Sohn im Auto warten, während er mit der Frau in den Wald geht, mit ihr Sex hat und sie dann tötet. Als Matthew sich wundert, warum sein Vater denn alleine zum Auto zurückkommt, da erklärt der einfach, dass die Frau von vorhin zu Fuß nach Hause gehen wollte. Und Matthew, 7 Jahre alt, glaubt das natürlich seinem Vater. Später wird der erwachsene Matthew in den Medien erzählen, dass er immer geglaubt hat, sein Vater sei ein ganz normaler Vater.
Werbung.
Jetzt geht es um mein, naja, sagen wir mal zweitliebstes Thema nach True Crime, klar. Es geht um Essen. Unser heutiger Partner hilft uns nämlich dabei, öfter mal frisch selbst zu kochen und gibt mir auch neue Ideen für Rezepte. Selbst welche rauszusuchen, macht mir nämlich überhaupt gar keinen Spaß. Also für mich gibt es wenig, das noch nerviger ist als die Frage, was esse ich denn heute eigentlich? Bei HelloFresh kann ich mich ganz einfach entspannt auf meine Couch setzen und mir dann, wie beim Lieferdienst, aus über 40 Rezepten aussuchen, was ich dann nächste Woche essen möchte. Die frischen Lebensmittel werden dann nach Hause geliefert. Mit unserem Rabattcode FRESHAKTE, alles groß und zusammengeschrieben, könnt ihr auch nochmal ordentlich sparen. Aber dazu gleich mehr.
Ich habe mir jetzt für nächste Woche Honigsinn-Fähnchensalat mit Avocado, Seehecht in Spinatsahnesoße und gebratene Spätzle mit Bacon und Spitzkohl ausgesucht. Bin schon ziemlich gespannt, wie das wird. Was ich beim Aussuchen super hilfreich fand, bei den Gerichten steht immer direkt dabei, was das Besondere ist. Geht besonders schnell, ist vegetarisch, vegan oder mit Fleisch, schmeckt der ganzen Familie, ohne Milchprodukte, wenig Kalorien und so weiter. Dadurch kann man sich schnell genau das aussuchen, was man am liebsten mag oder eben zur nächsten Woche passt.
Ich habe mir zum Beispiel eine tropische Salatbowl mit Süßkartoffeln und Börek mit Hirtenkäse auf Bulgursalat bestellt. Vor allem das letzte Gericht ist eins, auf das ich so ehrlich gesagt gar nicht gekommen wäre, das mal auszuprobieren. Und ich teilweise jetzt auch wenig Bock hätte, ewig Zutaten im Supermarkt zusammenzusuchen. Und bei HelloFresh lernt man eben auch mal schnell was Neues. Salatkombis zum Beispiel oder leckere Dressings. Das kann man ja immer mal wieder machen.
Wenn ihr jetzt Hunger bekommen habt und HelloFresh mal ausprobieren möchtet, nutzt einfach unseren Code FRESHAKTE. Also FRESHAKTE. Alles groß und zusammengeschrieben. Sowohl neue als auch ehemalige Kunden bekommen damit in Deutschland bis zu 120 Euro Rabatt. In Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Außerdem wird die erste Kochbox versandkostenfrei verschickt. Die Links und den Code findet ihr natürlich auch nochmal über die Shownotes.
Und schreibt uns gerne mal bei Instagram, was ihr euch Leckeres gekocht habt. Das finde ich immer sehr spannend und natürlich auch für meine Inspiration. Taylor Swift, Marlene Dietrich, Serena Williams, Helene Fischer und Pamela Anderson. Alles Namen, die ihr bestimmt schon mal gehört habt, von denen viele vielleicht sogar Fans sind. Aber kennt ihr die ganzen krassen Geschichten hinter diesen Namen? Wir haben da einen Podcast für euch, der genau diese Geschichten von diesen krassen Frauen erzählt. Der heißt Not Your Princess. Und das ist schon echt heftig, was diese Frauen durchgemacht haben und wie sie immer weitergemacht haben. Diesen Podcast könnt ihr exklusiv bei Podimo hören. Eigentlich kostet da eine Mitgliedschaft 4,99 € im Monat. Aber über den Link go.podimo.com/nyp für Not Your Princess könnt ihr Podimo 45 Tage lang kostenlos testen.
In den ersten beiden Folgen geht's um Taylor Swift. Und es gibt ja aktuell wirklich keinen bekannteren Popstar. Und nichts ist beliebter als Tickets für ihre Tour. Aber ich fand's krass zu hören, wie sie ihre Karriere begonnen hat und auf was für Hindernisse sie gestoßen ist. Sie hat ja mit Country Music angefangen und musste sich ständig gegen Frauenfeindlichkeit durchsetzen. Zum Beispiel, wie ihr Privatleben zerrissen wurde, weil sie angeblich ständig neue Typen hätte.
Ja, ihr Swifties wisst das bestimmt, aber ich fand die Story krass, wie sie damals bei den MTV Video Music Awards den Preis für das beste weibliche Video erhält und dann aber Kanye West auf die Bühne stürmt und ihr bei der Dankesrede einfach so ins Wort fällt. Er meinte damals nämlich, dass das Video von Beyoncé das beste Video aller Zeiten sei. Selbst Barack Obama soll ihn deswegen als Arschloch bezeichnet haben. Und Beyoncé gewinnt dann später sogar selbst den Preis für das Video des Jahres und holt dann Taylor als Wiedergutmachung auf die Bühne. Also richtig schön zu hören, wie sich solch starke Frauen dann gegenseitig unterstützen.
Yes, hört unbedingt mal in den Podcast Not Your Princess rein. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn euch faszinierende Lebensgeschichten interessieren. Und ihr könnt euch dabei auch gleich mal Podimo anschauen. Da gibt es nämlich noch super viele andere exklusive Podcasts und auch über 25.000 Hörbücher. Geht einfach über den Link go.podimo.com/nyp. Dann könnt ihr Podimo 45 Tage lang kostenlos testen. Den Link findet ihr natürlich auch nochmal über die Shownotes.
Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Podimo für die Unterstützung.
Werbung Ende.
1981 endet also Garys zweite Ehe. Mit 32 Jahren ist er also schon zweimal verheiratet gewesen und zweimal geschieden. Und er ist schon einige Male mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Er wurde zum Beispiel einmal festgenommen, weil er eine Prostituierte gewürgt haben soll. Da er aber glaubhaft machen kann, dass die Frau ihn gebissen hat, wird keine Anklage erhoben. Ein anderes Mal muss er sich wegen versuchter Anstiftung zu einer Straftat verantworten. Gary ist also durchaus polizeilich bekannt. Und damit sind wir bei der Ausgangssituation, mit der er 1982 seine Mordserie beginnt.
Nach der Scheidung von Marsha fängt er an, regelmäßig den Straßenstrich aufzusuchen. 4 bis 5 Mal in der Woche wird er dort gesehen. Sein Gesicht ist bald bekannt. Und so kommt es, dass die Ermittlerin Faye von der Taskforce sich bei den Prostituierten nach Stammzuhältern erkundigt, seine Personenbeschreibung erhält. Der Freund der ermordeten Sexarbeiterin Marie hat die Polizei erst auf Gary aufmerksam gemacht. Aber nicht nur das hat ihn auf den Schirm der Ermittler gebracht, sondern auch der Fakt, dass sein Name ab diesem Zeitpunkt einfach immer wieder auftaucht. Teil für Teil fügt sich das Puzzle jetzt also zusammen. Alles deutet auf Gary hin. Und dann kommt der fehlerhafte Lügendetektor-Test und bringt alles durcheinander.
3 Jahre lang mordet Gary also quasi ungestört, bis er 1985 dann Judith kennenlernt. Und genau an dem Punkt waren wir ja vorhin stehen geblieben. Gary geht also in diese Selbsthilfegruppe für Alleinerziehende, obwohl er nicht einmal das Sorgerecht für seinen Sohn hat. Aber das scheint für ihn keine Rolle zu spielen. Gary und Judith daten 3 Jahre lang. Dann heiraten sie. Für Judith beginnen damit die besten, gesündesten und friedlichsten 14 Jahre ihres Lebens. Sie fühlt sich von Gary geliebt wie noch nie. Und Gary empfindet das Gleiche. Er war noch nie so glücklich wie mit Judith. Die beiden sind auf allen Ebenen perfekt kompatibel. Sie streiten sich sogar fast nie. Es könnte alles so schön sein, wenn dann nicht diese eine Sache wäre.
Judith ahnt nicht, dass sie durch ihre Liebe zu Gary unbewusst das Leben zahlloser Frauen rettet. Denn seit Gary Judith kennt, hat er viel weniger den Drang zu morden. Und das zeigt ja auch schon, dass Gary alles andere als der typische Serienmörder ist. Er ist weder ein Einzelgänger, noch lebt er sozial isoliert. Er empfindet ehrliche, tiefe Zuneigung gegenüber seiner Frau und kann über viele Jahre lang eine Beziehung führen.
Ganz ablassen vom Töten kann Gary trotz allem allerdings nicht. Dafür ist er schon zu süchtig nach dem Rausch, in den er durch jeden neuen Mord versetzt wird. Und er merkt ja, dass es funktioniert, dass er alles unter einen Hut kriegt. Er wacht morgens neben Judith auf, geht arbeiten, fährt auf dem Nachhauseweg am Straßenstrich vorbei und lädt eine der Frauen in sein Auto ein. Er fährt mit der Frau an einen unbeobachteten Ort, zahlt sie ganz brav, hat Sex mit ihr, tötet sie, nimmt sein Geld wieder zurück und fährt zurück zu Judith nach Hause. Dort deckt er den Tisch, schmeißt den Grill an, bringt vielleicht noch den Müll raus und kuschelt abends mit seiner Frau im Bett.
Und Judith, die ahnt von all dem nichts. Also wirklich gar nichts. Das wirklich Krasse ist ja einfach, dass Gary mit seinen Opfern nicht nur in abgelegene Waldstücke fährt, sondern sie teilweise sogar zu sich nach Hause mitnimmt, wenn er weiß, dass Judith nicht da ist. Und dann hat er Sex mit Frauen im Ehebett oder auch auf dem Teppich. Er würgt sie sogar im Haus und schafft die Leiche dann raus. Und das muss man sich wirklich mal vorstellen, dass Judith 14 Jahre lang mit diesem Mann zusammen ist und, so wie sie sagt, wirklich absolut keine Ahnung hat. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, oder? Also, das ist einfach A, eine so lange Zeit und ja, vielleicht war sie in all der Zeit blind vor Liebe und hat auch kleinste Anzeichen einfach ignoriert. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen, wenn er sogar die Frauen mit nach Hause gebracht hat, oder?
Ich habe auch so ein bisschen meine Zweifel dabei. Also, er hat ja so gesehen schon Übungen seit seinem 16. Lebensjahr, sein Leben komplett zu verschleiern, so. Aber trotzdem frage ich mich, wenn die Frauen sogar in deren eigenem Haus waren. Die Frauen tragen doch bestimmt Parfüm, oder? Sowas kriegt man doch nicht so einfach raus. Wie erklärt man sowas denn?
Ich weiß es nicht. Also vielleicht hat sie sich das wirklich einfach nicht gefragt oder er hat penibel darauf geachtet, dass sie das nicht mitbekommt. Und dann frage ich mich aber auch gleichzeitig, wenn er so doll verliebt ist in seine Frau, so verliebt wie noch nie in seinem ganzen Leben, warum betrügt er sie dann trotzdem? Also ja, er hat diesen Tötungsdrang und nichts auf der Welt rechtfertigt das. Da sind wir uns ja wohl hoffentlich alle klar. Aber trotzdem hat er sie ja vorher einfach betrogen in dem Sinne. Und das passt für mich auch irgendwie nicht ins Bild, wie er das mit sich vereinbaren konnte. Aber gut.
Auf jeden Fall. Er scheint ja auch wirklich immer die passenden Erklärungen parat zu haben. Er soll ja zum Beispiel auch mal erzählt haben, dass seine Ex-Frau da war, um die Sachen abzuholen. Und weil sie die unbedingt haben wollte und er keine Lust auf Streit hat, hat er sie einfach abgegeben. Auch wenn er mal wieder etwas später als üblich von der Arbeit nach Hause kommt, glaubt sie ihm, dass er noch bei einer Gewerkschaftssitzung dabei sein musste. Sie vertraut ihm bedingungslos.
Ja, und wir dürfen vielleicht auch nicht vergessen, dass Gary ja besonders gut darin war, dieses zweite Ich, wie er es genannt hat, von seinem ersten fernzuhalten. Also so hat er ja auch den Lügendetektor-Test überlisten können. Also das wird wahrscheinlich eine große Rolle dabei gespielt haben, dass er seine Frau in unserem Verständnis zumindest betrogen hat. Er hat das wahrscheinlich anders gesehen. Aber springen wir noch mal kurz in die Zeit, in der Judith und Gary gerade daten, also 1986. Da kennen sich die beiden jetzt also ein paar Monate und während bei ihnen die Funken sprühen, erhält die Green River Task Force ein höchst interessantes Angebot. Denn nur weil es gerade etwas ruhiger um den Mörder geworden ist, heißt das ja lange noch nicht, dass mit der Suche nach ihm aufgehört werden muss. Ganz im Gegenteil. 1986, da läuft die Fahndung nach dem Green River Killer schon ungefähr 4 Jahre, da meldet sich ein bereits festgenommener und sehr bekannter Serienmörder bei der Task Force und bietet freundlicherweise seine Mithilfe bei den Ermittlungen an. Seinen Namen haben wir heute auch schon erwähnt, denn es handelt sich um niemand Geringeren als Ted Bundy.
Ted Bundy sitzt zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Jahre im Gefängnis und wartet auf seine Hinrichtung. Er wurde wegen Mordes, Vergewaltigung, Einbruchs und Nekrophilie zum Tode verurteilt. Und jetzt hat er einen spannenden Tipp für die Polizei. Sie sollen, wenn sie das nächste Mal eine Leiche finden, den Fundort observieren. Es könnte gut sein, dass der Green River Killer zum Tatort zurückkehrt, um noch einmal Sex mit der Leiche zu haben. Das habe er, Ted Bundy, auf jeden Fall immer so gemacht.
Und tatsächlich ist die Taskforce bis dahin auch gar nicht auf diese Idee gekommen. Aber da der Mörder ja einen starken Sexualtrieb zu haben scheint, könnte diese Strategie tatsächlich erfolgreich sein. Leider wird wenig später wirklich eine neue Leiche gefunden und die Polizei observiert die Umgebung in den Tagen darauf, doch der Green River Killer taucht nicht auf. Was zu diesem Zeitpunkt aber noch niemand weiß, Ted Bundy hat mit seiner Theorie aber trotzdem total ins Schwarze getroffen. Denn Gary kehrt wirklich immer mal wieder zu seinen Leichen zurück, um sie auch nach dem Tod nochmal zu vergewaltigen. Für ihn ist es leichter, so und mit weniger Risiko verbunden, als noch eine lebende Frau zu töten.
Auch wenn Ted Bundys Tipp erst einmal nicht zum Durchbruch führen konnte, so bleibt der verurteilte Serienmörder ein regelmäßiger Gesprächspartner der Taskforce. Die Detectives sprechen mit ihm über die Psychologie des Green River Killers, über mögliche Motivationen und sein Verhalten. Und Ted Bundy teilt seine Meinung zu diesen Themen offen und ehrlich.
Tatsächlich gibt es zwischen ihm und Gary auch so einige Parallelen. Beide verspüren absolut keine Reue bezüglich der Leben, die sie zerstört haben. Sie sind einfach nur daran interessiert, ihre eigenen Triebe zu befriedigen. Beide streben nach Aufmerksamkeit, Macht und Kontrolle.
Vielleicht, könnte man vermuten, hat Ted Bundy ja seine Mithilfe angeboten, weil er dabei auf Strafmilderung für sich selbst gehofft hat. Nach dem Motto, ich unterstütze euch dabei, den Green River Killer zu fangen und so unzählige Leben zu retten, und dafür verschont ihr mein Leben. Ob das tatsächlich seine Motivation war, wissen wir nicht. Fest steht, dass seine Kooperation mit der Taskforce nichts an seinem Schicksal ändert. 1989, also 3 Jahre nachdem er seine Mithilfe angeboten hat, wird Ted Bundy auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet.
Doch so oder so ist die Taskforce immer näher dran, den Fall zu lösen. Denn obwohl Gary ja den Lügendetektor-Test austricksen konnte, ist sein Name immer weiter nach unten auf der Liste der Verdächtigen gerutscht, aber eben nicht ganz von der Liste verschwunden. Dafür gibt es einfach zu viele Verdachtsmomente. Der Freund der Prostituierten Marie hat ja gesehen, wie sie zu Gary in den Wagen steigt. Kurz danach verschwindet sie und wird nie wieder lebend gesehen. Die überlebende Rebecca meldet den Mordversuch ungefähr 2 Jahre später, kann sich aber noch an Garys Gesicht erinnern.
Dazu kommt, und das haben wir noch gar nicht erzählt, dass er einmal von einer Polizeistreife dabei gesehen wird, wie er aus einem Waldstück herausläuft. Der Polizist hält sogar an und fragt ihn, was er in dem Wald gemacht habe, und Gary, ganz locker, erklärt, dass er nur pinkeln war. Und der Polizist, der lässt ihn weiterlaufen.
Ja, und das ist immer noch nicht alles. Gary wird 1987, da datet er Judith ungefähr schon seit 2 Jahren, mit 2 der Frauen gesehen, deren Leichen man kurz darauf finden wird. Er ist also die letzte Person, die mit den noch lebenden Opfern gesehen wurde. All das veranlasst die Polizei dazu, im April 87 noch einmal bei ihm zu Hause anzuklopfen. Dieses Mal aber mit einem Durchsuchungsbefehl. Das letzte Mal, kurze Einordnung, waren sie 1983 da, also ungefähr 4 Jahre vorher.
Man durchsucht also nun Garys komplettes Haus und Grundstück, einschließlich seiner Fahrzeuge. Es werden jede Menge Beweismittel gesammelt, unter anderem Teppichfasern und Seile, in der Hoffnung, dass man ihm damit etwas nachweisen kann. Doch was ganz wesentlich ist, man entnimmt Gary eine Speichelprobe. Die DNA-Analyse steht zu dem Zeitpunkt zwar noch am Anfang und kann noch keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern, aber das Ermittlerteam denkt voraus. Sie wissen ja, dass es DNA gibt und warten einfach auf die Wissenschaft, bis die soweit ist. Bis dahin landet die Probe eben in der Asservatenkammer.
Die ganze Durchsuchungsaktion scheint Gary nicht wirklich aus der Ruhe zu bringen. Er weiß, dass er immer sauber hinter sich aufräumt. Seit Jahren hat er mit seiner Masche ja Erfolg und er geht nicht davon aus, dass sich etwas ändert. Wer sich aber Sorgen macht, ist Judith. Denn die bekommt die Hausdurchsuchung ja natürlich mit und will wissen, was hier Sache ist. Gary erklärt ihr ganz offen und ehrlich, dass man ihn fälschlicherweise wegen der Green River-Morde verdächtigt, dass es sich um einen Irrtum handle und dass er nichts zu verbergen habe. Er erzählt von dem Lügendetektortest und dass die Polizei eine super lange Liste an Verdächtigen habe, die sie eben einfach routinemäßig abarbeitet.
Und Judith, die glaubt ihm. Sie ist sogar erfreut darüber, wie ehrlich Gary darüber spricht, dass man ihn verdächtigt. Ihr Vertrauen zu ihm wächst. Sogar so sehr, dass sie ihn 1988, also 1 Jahr nach der Hausdurchsuchung, heiratet. Das heißt, als sie ihm das Ja-Wort gibt, ist ihr durchaus bewusst, dass er unter Mordverdacht steht.
Nach der Hochzeit gibt es auch kaum noch Tote. Die Jahre vergehen und der Green River Killer wird zu einem Mysterium. Neue Kriminalfälle benötigen die Aufmerksamkeit der Ermittler und die Erinnerung an den Green River Killer rückt in den Hintergrund.
1989 meldet sich die Polizeibehörde aus Washington bei der Taskforce. Dort wird gerade im Fall Mandy ermittelt, eine 18-jährige Teenagerin, die von ihrer Joggingrunde nicht zurückkehrt. Ihr erinnert euch vielleicht, über sie haben wir in Folge 195 gesprochen. Man vermutet, dass Mandy dem Green River Killer zum Opfer gefallen sein könnte, was allerdings schnell aus der Welt geräumt werden kann. Denn Mandy lebt zum Zeitpunkt ihres Verschwindens nicht wie die anderen Opfer des Killers am Rande der Gesellschaft. Sie gilt weder als Ausreißerin, noch prostituiert sie sich oder nimmt Drogen. Ihre Geschichte ist eine ganz andere, aber dazu mehr in Folge 195.
Die Zeit vergeht also, und während all der Jahre wartet Garys Speichelprobe fast vergessen in der hintersten Ecke der Asservatenkammer auf ihren Einsatz. Und dann ist es endlich soweit. Im März 2001, also 13 Jahre nach Garys Hochzeit mit Judith, und 19 Jahre nach Beginn der Mordserie beschließt die Polizei, es mit der modernsten DNA-Technologie noch einmal im Fall des Green River Killers zu versuchen. Das Team geht alle Beweise nochmal durch. Sie suchen unter Fingernägeln der Opfer nach Spuren von DNA-Material und finden im Schamhaar einer Frau genau noch ein paar Spermien, die all die Jahre überdauert haben.
Man kramt Garys Speichelprobe wieder heraus, schickt das alles ins Labor und ihr ahnt es schon. Treffer. Seine DNA stimmt mit der Täter-DNA bei 4 Opfern überein. Damit kann erstmal zwar nur bewiesen werden, dass Gary tatsächlich Sex mit den Frauen hatte und nicht, dass er sie auch getötet hat, aber es reicht zumindest, um ihn festzunehmen und anzuklagen.
Im November 2001, also fast 20 Jahre nach dem ersten Mord, ist es dann soweit. Gary wird nach Feierabend festgenommen. Man weiß ja, wo er anzutreffen ist, denn Gary hat ja sein offizielles Leben ganz normal gelebt. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung ist er 52 Jahre alt. Er wird zunächst nur wegen der 4 Morde angeklagt, mit denen man ihn durch die DNA in Verbindung bringen kann, nämlich die Morde an Marsha und Carol Ann, über die haben wir ja schon gesprochen, aber auch 2 Frauen, die wir zumindest namentlich noch nicht erwähnt haben, nämlich Opal und Cynthia. Mit seiner Festnahme endet also die Mordserie des Green River Killers. Und noch was anderes endet, nämlich das gemeinsame Leben mit Judith.
Für Judith bricht eine Welt zusammen, als man Gary Handschellen anlegt. Er schwört ihr, unschuldig zu sein und sagt, dass alles ein großes Missverständnis sei. Und Judith glaubt ihm wieder. Sie wird ihn viele Male im Gefängnis besuchen, ohne jedoch richtig zu ihm zu dürfen. Sie sehen sich dann durch die Glasscheibe, legen ihre Hände auf das Glas und versuchen so, sich nahe zu sein, ohne sich jedoch tatsächlich berühren zu können. Judith weint. Sie ist am Boden zerstört. Für sie ist alles eine große Ungerechtigkeit. 2 Jahre lang verneint Gary jegliche Schuld an den Morden und Judith ist an seiner Seite. Doch dann ändert sich alles.
Denn jetzt kommen die mikroskopisch kleinen Farbpartikel ins Spiel, von denen wir ganz zu Beginn schon erzählt haben. 2003 entdeckt ein renommierter Spurenexperte, den man zur Unterstützung des Falls hinzugezogen hat, endlich die winzigen Partikel, die auf einigen der Opfer gefunden wurden. Man stellt fest, dass es sich um einen speziellen Lack handelt, der für die Öffentlichkeit nicht kaufbar ist. Es handelt sich um einen Lack, den nur ein einziges Lackiererunternehmen in der Gegend verwendet. Und zwar das Unternehmen, bei dem Gary arbeitet.
Bei seiner Arbeit, also wenn Gary einen LKW mit Lack ansprüht, gelangen Farbpartikel auf seine Kleidung, die ungesehen bei den Morden auf die Opfer übertragen werden. Das heißt, immer wenn Gary nach der Arbeit noch zum Straßenstrich fährt, ohne sich umzuziehen, hinterlässt er eine unsichtbare Spur.
Das verdichtet die Beweislage gegen Gary natürlich enorm. Die Staatsanwaltschaft bietet ihm daraufhin einen Deal an. Wenn er gesteht und dabei hilft, weitere Leichen zu bergen, dann wird man davon absehen, die Todesstrafe zu verhängen. Stattdessen würde er nur eine lebenslange Haftstrafe bekommen. Und Gary? Der hat ironischerweise wahnsinnige Angst davor zu sterben und akzeptiert den Deal.
So, und jetzt wird es richtig krass. Denn wir switchen wieder zurück zu Judith. Die sitzt allein zu Hause vor dem Fernseher und verfolgt eine gerichtliche Anhörung von Gary, die live im Fernsehen übertragen wird. Es geht um die Morde an insgesamt 48 Frauen.
Zwar kann man Gary nicht direkt mit allen, also zum Beispiel durch DNA, in Verbindung bringen, aber die 48 Morde werden dem Green River Killer zugeordnet. Ziel der Strafverfolgungsbehörden ist es natürlich, all diese Morde aufzuklären und von Gary dazu ein Geständnis zu bekommen.
Der Fall des Green River Killers wird von der Öffentlichkeit mit riesigem Interesse verfolgt, weshalb es nicht unüblich ist, über das Fernsehprogramm die Menschen an dem Prozess teilhaben zu lassen. So also auch Judith. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Gary ja jegliche Schuld an den Morden verneint, mit Betonung auf bis zu diesem Zeitpunkt.
Denn plötzlich beginnt Gary, vor Gericht und live im Fernsehen, sämtliche Morde zu gestehen. Er sagt, guilty, guilty, guilty. Also schuldig, schuldig, schuldig. Und das sagt er 48 Mal hintereinander. Und das muss man sich auch mal vorstellen, denn seine Frau sieht diese Szene zu Hause auf der Couch, wie er 48 Mal sagt, dass er schuldig ist. Zu sagen, dass sie hier gerade den Schock ihres Lebens bekommt, das wäre wohl wahrscheinlich noch untertrieben.
Gut 14 Jahre ist Judith mit Gary zu diesem Zeitpunkt verheiratet. Eine Zeit, die sie als die glücklichste ihres Lebens betrachtet. Und plötzlich muss sie all das in Frage stellen. Hat der Mann, den sie ehrlich und zutiefst liebt, sie nur ausgenutzt? Wie konnte sie nur nichts merken in all den Jahren? Und vor allem, was werden die Leute sagen? Wird man ihr glauben, dass sie von gar nichts eine Ahnung hatte?
Einen ähnlichen Gedanken hat auch die Polizei. Denn die kommt kurz nach Garys öffentlichem Geständnis bei Judith vorbei, um sie an einen sicheren Ort zu bringen. Zumindest so lange, bis sich die Gemüter beruhigt haben. Judith hat nur noch Zeit, um schnell die wichtigsten Sachen zusammenzupacken. Und dann wird sie erstmal aus der Schusslinie gebracht. Den Kontakt zu Gary bricht Judith direkt nach dem Geständnis ab, obwohl er immer wieder versucht, sie zu erreichen. Sie reicht auch direkt die Scheidung ein.
Als sie wieder nach Hause zurückkehren darf, verschanzt sie sich in ihren 4 Wänden, und ertränkt den Schmerz in Wein und Schmerzmitteln. Sie öffnet die Vorhänge nicht und geht nicht einmal zum Briefkasten, und das fast 2 Jahre lang. Sie färbt sich sogar die Haare und nimmt wieder ihren Mädchennamen an. Auf keinen Fall will sie noch denselben Namen tragen wie Gary. Judith ist schwer traumatisiert und es wird viele Jahre dauern, viele Gespräche mit engen Freunden und Familien, bis sie sich traut, wieder am Leben teilzunehmen.
Gary hingegen löst sein Versprechen ein und führt die Polizei zu den Leichen. An die Identitäten seiner Opfer kann er sich nicht erinnern. Die haben für ihn ja auch nie eine Rolle gespielt. Aber er weiß noch ganz genau, wo er die Leichen abgelegt hat. Er wird des 48-fachen Mordes verurteilt und erhält 48 Mal die lebenslange Haftstrafe. Plus 10 Jahre pro Mord wegen Manipulation von Beweisen. Insgesamt muss er also für 480 Jahre ins Gefängnis.
Eine Lokalreporterin, die über den Fall berichtet, sagt, dass es der traurigste Prozess ist, den sie je erlebt hat. Der Gerichtssaal ist voller Mütter, Väter, Brüder, Schwestern, Söhne und Töchter gewesen, die schluchzen, weinen, toben. Einige stehen sogar auf und rufen, Gary solle im Gefängnis verrecken. Andere fassen den Mut zusammen und lassen nach dem Prozess Statements für die Presse da.
Die Tochter der ermordeten Carol Ann sagt zum Beispiel, ich war gerade einmal 5 Jahre alt, als meine Mutter starb und mein Vater mir sagte, dass ich sie nie wiedersehen würde. Es war Muttertag. Ich bin froh, eine Familie zu haben. Du hast keine. Du wirst aufwachen und alleine sein. Eines Tages wirst du deine Familie vermissen, so wie wir unsere vermissen. Ich werde dir niemals vergeben.
Tim, der Bruder einer Ermordeten namens Mary, sagt, Gary ist alles egal. Er hat keine einzige Träne um meine Schwester Mary geweint oder um das ungeborene Kind, das sie in sich trug. Sollte er überhaupt eine Träne vergossen haben, dann nur für sich selbst. Ich bin mit dir fertig, Gary. Du bist Müll und es ist an der Zeit, dich wegzuschmeißen und den Schlüssel wegzuwerfen. Ich kann nur hoffen, dass eines Tages jemand die Gelegenheit bekommt, dich 48 Mal bewusstlos zu würgen. Für mich bist du bereits tot. Möge Gott keine Gnade mit deiner Seele haben.
Als einige Jahre später noch ein weiterer Schädel einer Vermissten gefunden wird, da gesteht Gary auch noch diesen Mord. Das heißt, dass er jetzt insgesamt wegen 49 Morden verurteilt worden ist. Die Dunkelziffer wird aber wahrscheinlich noch höher sein. Geschätzt ist sie auf über 70 Morde. Gary gibt auch zu, dass es noch viel mehr Frauen waren. Er sagt, wie der Stern zitiert, ich habe so viele Frauen umgebracht, dass ich sie nicht mehr auseinanderhalten kann. Da er sich nicht an die Namen der Opfer erinnert und auch noch nicht alle Leichen gefunden werden können, kann man ihn dafür aber nicht verurteilen.
Als Motiv gibt Gary übrigens an, dass er Prostituierte hasse, dass er sie nicht für ihre Dienste bezahlen wollte und sich sicher wähnte, nicht erwischt zu werden, weil niemand die Opfer vermissen würde. Er verrät auch, wie er es geschafft hat, das Vertrauen so vieler Frauen zu gewinnen. Er hat ihnen immer ein Foto seines Sohnes gezeigt und sich so als harmloser Vater präsentiert, der nur mal eben einen schnellen Spaß als Seitensprung sucht.
Dazu kommt, dass er zwar nicht den Ted Bundy-Charme hat, sich aber durchaus als sanfter, harmloser und vertrauenserweckenden Familienvater präsentieren kann, der seine Opfer dann dazu bringt, zu ihm ins Auto zu steigen. Bei jeder Frau, die er mitnimmt, steigt sein Selbstwertgefühl. Ihm gefällt es, dass die schönen Frauen ihm den Eindruck vermitteln, sexuell attraktiv und begehrenswert zu sein. Er will mehr und immer mehr.
Alles Weitere sei ihm dann sehr leicht gefallen. Er behauptet einfach, dass er von hinten schneller komme, also stellen sich die Prostituierten mit dem Rücken vor ihn. Eine Position, in der er die Frau dann leicht überwältigen kann, weil sie nicht sieht, was passiert. Dann behauptet er, etwas gehört zu haben, woraufhin die Frau den Kopf hebt und ihre Kehle entblößt. Von hinten schlingt Gary dann den Arm um ihren Hals und erwürgt sie. Manchmal nach, manchmal auch schon während des Geschlechtsverkehrs. Das Geld nimmt er dann wieder zurück, was er für einen ziemlich genialen Move hält.
Manchmal legte er mehrere Leichen an demselben Ort ab. Sobald dann einer dieser Orte von der Polizei entdeckt wird, sucht Gary sich einfach einen neuen Ort. Zwischenzeitlich kontaminierte er die Tatorte sogar absichtlich mit Kaugummis und Zigaretten anderer Leute, um die Behörden in die Irre zu führen. Manchmal lagerte Gary einige Leichen nach ein paar Tagen nochmal um und transportierte sie zu ganz anderen Orten. Und so kommt es auch, dass die Leichen zweier Frauen komplett außerhalb von Seattle gefunden werden. Dank seines fotografischen Gedächtnisses kann er sich diese Stellen problemlos merken. Und, das ist ja ziemlich makaber, er soll seine Frau Judith manchmal sogar zu Picknicks und Sex im Freien mit an diese Orte genommen haben.
Man geht davon aus, dass Gary während der Mordserie nie mit jemandem über seine Taten gesprochen hat und dass er auch keine Trophäen der Frauen aufbewahrt hat, wie es ja einige andere Serienmörder tun. Wobei eine der Frauen eine Spur auf Gary hinterlassen hat, nämlich Marie, deren Freund beobachtet hat, wie sie zu Gary in den Pickup gestiegen ist. Nachdem die beiden Sex in Garys Ehebett hatten, versucht Gary, Marie zu erwürgen. Es kommt zu einem Kampf, bei dem Marie tiefe Kratzwunden in seinem Arm hinterlässt. Trotz heftiger Gegenwehr hat sie jedoch keine Chance gegen Gary.
Ihr erinnert euch vielleicht, dass kurz nach dem Mord an Marie ja die Polizei bei Gary geklingelt hat, weil Maries Freund den Pickup erkannt und die Beamten dann zu seinem Haus geführt hat. Bei diesem Gespräch muss Gary die frischen Kratzspuren verbergen, für die er nämlich nicht so schnell eine Erklärung hat. Und, jetzt kommt's, danach verätzt er die Wunden mit Batteriesäure. Alles nur, um unentdeckt zu bleiben.
Fast 2 Jahrzehnte lang hat der Green River Killer Seattle in Angst und Schrecken versetzt und nach intensiven Ermittlungen, Erfolgen und Rückschlägen konnte der Mordserie endlich ein Ende gesetzt werden.
Judith hat mit Hilfe einer Biografin auch ein Buch über das Erlebte geschrieben, denn das hat ihr geholfen, das Gift aus sich herauszuholen, das noch immer in ihr steckte. Vergeben kann sie Gary aber nicht. Wie soll man jemandem vergeben, fragt sie sich, der verdächtigt wird, über 70 Frauen ermordet zu haben.
Gary ist heute Mitte 70 und wird nie wieder das Gefängnis verlassen. Judith ist ein paar Jahre älter. Sie ist letztes Jahr im August 80 geworden. Seit Garys Verhaftung 2001 hat sie nicht mehr gedatet. Sie glaubt nicht, dass sie jemals wieder einem Mann vertrauen kann. Dafür ist einfach zu viel passiert.
Ja, und ich glaube, das können wir auch alle nachvollziehen, dass sie das Vertrauen in die Männerwelt verloren hat, nachdem sie diese furchtbare Erfahrung gemacht hat, die ich mir nicht mal vorstellen kann. Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute. Aber nicht, bevor wir uns bei Maya bedanken, denn Maya hat uns diesen Fall bei Instagram vorgeschlagen, beziehungsweise gefragt, ob wir über diesen Fall mal sprechen können. Und wir freuen uns auch dort immer über konstruktives Feedback natürlich und eure Bewertungen, die ihr zum Beispiel bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts hinterlassen könnt. Also das freut und hilft uns natürlich sehr. Und dann hören wir uns nächsten Dienstag wieder, wenn wir hier eine neue schwarze Akte für euch öffnen.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Palko Schulte.
Die schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.
Who's your favorite princess?
You.
Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.